ich dafür brabbeln oder soll ich einfach still sein?
Also ich brauche deine Stimme, um deine Stimme zu justieren. Wenn du nicht redest, weiß ich nicht, wo ich das hinjustieren muss.
Excellent! Ich finde es ja unfassbar, dass wir jetzt bei 100 Folgen sind.
Herzlich willkommen zu unserer 100. Folge von...
Ich habe schon wieder vergessen, ich zuerst oder du?
Ja, geil. Das sind 100 Folgen und das klappt richtig gut bei uns. Übrigens, wir sind Enigma.
Ich würde es trotzdem so gerne noch zeitgleich machen. Mir gegenüber sitzt übrigens Chrissy.
Mir gegenüber sitzt Cory. Diesmal remote. Weswegen Cory so struggled mit dem Enigma.
Ja, wir haben das lange nicht mehr gemacht. Ich habe schon wieder vergessen. Don't leave me hanging. Wie geht's denn jetzt nochmal?
Ich gebe dir ein Zeichen und du sagst Enigma und dann setze ich nach.
Enigma.
Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ups.
And she left me hanging.
I left you hanging. Ich schneide die einfach zusammen oder ich lasse es einfach so. Mal sehen, was mir für mich lustiger ist, wenn ich das schneide.
Ja, komm, aller guten Dinge sind drei. Ein Versuch machen wir noch.
Enigma.
Enigma.
Na.
Ah, okay. Naja, 100 Folgen und irgendwas muss trotzdem immer noch nicht sitzen, das ist doch gut.
Naja, das Nicht-Synchrone sitzt halt.
Ja. Ist doch auch irgendwie ganz schön, ne? Vielleicht ist ja auch die Unbeständigkeit dieser Synchronisation die Verlässlichkeit, die wir mit den Folgen haben.
Suchst du jetzt die Tiefe in unserem nicht tiefen Podcast?
Oh, wieso? Wir unterhalten uns über so schöne Themen. Ne?
Ja.
Eine Legenden, True Crime, auch mal Historisches, also.
Hast du es schon wieder gesagt, ne? Mal Historisches. Das triggert mich jedes Mal, wenn du sagst, es ist mal historisch.
Ja, aber wieso triggert es dich? Und in welche Richtung?
Weil es immer historisch ist. Immer, es ist immer in irgendeiner Form historisch.
Dann haben wir wenigstens immer was, worüber wir uns unterhalten können.
Genau, so eine Steckenpferde hier.
Ja.
Ja, 100 Folgen und in den nächsten 100 Stunden haben 100 Leute uns gehört.
Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich wünsche mir fast ein bisschen wünschen, es wäre irgendwie schön.
Ja, Leute, ne, alle Leute da zusammentrommeln einmal. Ihr müsst es ja nicht hören, ihr müsst es nur anmachen.
Ihr könnt auch dabei einschlafen, das sind wir gewöhnt. Also wir kriegen es ja auch nicht mit, aber Feedback wissen wir ja Bescheid.
Ja.
Lasst es einfach laufen. Genau, eine Dauerschleife auf Spotify mit Wiederholung 1. Mal gucken, wie lange diese Folge geht. Schafft man in einer Nacht bestimmt 10 Durchgänge.
Ja, oder weißt du, wenn ihr irgendwie mal was tun müsst oder was macht und nebenbei Fernseh guckt oder so, dann lasst ihr nebenbei auf stumm einfach unsere Folge laufen.
Oder beim Putzen.
Oder beim Putzen. Ist völlig egal. Wir kriegen ja nicht mit, ob ihr uns hört, nur dass ihr uns hört.
Und darüber freuen wir uns.
Ja, obwohl natürlich es schön wäre, wenn ihr auch den Inhalt mitbekommt, weil wir da schon ein bisschen Arbeit reinstecken. So ein bisschen.
Ja, aber... Also, man danke an alle, die 100 Folgen mit uns durchgehalten haben.
Ja. Danke, liebe Mama, lieber Papa, dass ihr immer da seid. Und danke.
Feste, stetige Komponente.
Genau.
Meine Mutter kann ich leider nicht in den Ring werfen. Die hört uns nicht. Die findet uns zu albern.
Aber auch viel, ja. Vielen Dank auch an unsere Schüler.
Ja.
Schön, dass ihr uns hört. Wir sehen uns morgen.
Ja, 100 Folgen. Ich habe gedacht, Name ist Programm heute.
Enigma.
Mhm.
Ja, erzähl.
Mhm. Okay, der stille Impuls hat nicht funktioniert. Sowieso, dass stille Impulse echt nie funktionieren. Man muss das immer gestisch unterstützen.
Moment mal ganz kurz. Dein stiller Impuls war, mich mit zusammengepressten Lippen anzugucken? Du hast gesagt, Name ist Programm. Ich habe gesagt Enigma. Und das...
Und dann ich dachte, da kommt noch was.
Warum sollte?
Ja, warum denn nicht?
Weil du mich kennst.
Ja, und dennoch hoffe ich, 100 Folgen. Sag dir nicht mehr zu.
Nee, das war jetzt mein stiller Impuls.
Achso, jetzt habe ich sie stumm gemacht. Ja, Enigma. Als wir vor mittlerweile ja nun 5 Jahren in diesem Zug nach Hamburg saßen und ich fragte, ob wir einen Podcast machen wollen, mussten wir uns ja auch auf einen Namen einigen.
Kennst du das, wenn du manchmal fragst, hätte ich mich anders entscheiden sollen?
Ja, manchmal frage ich mich das. Meinst du, wir hätten einen anderen Namen nehmen sollen?
Ach so, die Entscheidung. Okay, alles klar.
Ach so. Nee, also, warte mal. Aha. Das ist, gibt es etwas, was du mir nach 100 Folgen jetzt etwas sagen möchtest?
Nee, ich wollte nur mal gucken, wie du darauf reagierst. So Trigger und so.
Ja, das triggert mich immens.
Oh, sehr amüsant. Ist immer wieder eine Freude mit dir.
Warte auf die nächste. So, kommen wir nochmal zur Namensgebung zurück.
Ja, damals.
Du, wir hätten uns anders mal nennen sollen.
Nö. Ich wüsste nicht wie, weil ich fand auch deine Idee immer, also damals ziemlich gut. Und jetzt gehört es halt zu uns dazu. Also wenn wir uns jetzt irgendwie anders nennen würden, würde es sich komisch anfühlen.
Ja, bin ich auch. Es war fast wie ein Rebranding. Wobei, das die Sache ist ja die. Und das ist, glaube ich, das, also, weil ich, wo ich immer dachte, es wäre dir ein Dorn im Auge. Weil die Ursprungsidee dieses Namens ja aus Midnight Sun kommt.
Ja.
Und da wir ja alle wissen, dass du der größte Fan von insbesondere Stephanie Meyers Vampiren bist, hält sie mir Midnight Sun in die Kamera. Ich möchte eigentlich wissen, wie weit bist du da jetzt? Oh, sie ist bis zum Vorwort gekommen. Es liegt auch nur schon seit 2 Jahren.
Also,
das ist die Motivation, das Ganze zu lesen.
Ja, also deswegen kann ich das halt unglaublich, den Namen unglaublich gut von unserem Podcast trennen, weil ich null Schimmer habe, wieso das miteinander zusammenhängt. Also es ist mir völlig Wumpe. Wenn du sagst, von wegen kommt aus Midnight Sun, dann könntest du mir auch sagen, es kommt aus der Bibel, weiß ich genauso viel drüber.
Übrigens, kleine Referenz, wer da mal Geschichten zu hören will, wir haben 2 fantastische Podcast-Folgen zu Vampiren, wo wir es wunderbar diskutiert haben. Und wir haben sogar den Turmbaum zu Babel als Bibelgeschichte. Wer da gerne mal einen Deep Dive machen möchte, kann das gerne tun.
Beeindruckend. Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß mehr über die Bibel als über Midnight Sun, by the way.
Da muss ich kurz mal drüber nachdenken. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Buch auch wirklich keinen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen hat. Ich glaube, ich habe es auch nur noch, weil ich die Reihe vollständig haben wollte.
Ja, okay, das ist ein valider Grund.
Ja, ne?
Ja.
Weil mir irgendwie ein Dorn im Auge, das dann loszuwerden.
Ja, also mir ist es, also die Namensgebung und auch das Symbol, was wir benutzen, das hat für mich persönlich nichts mit Twilight zu tun. Deswegen kann ich die beiden gut in verschiedene Kästchen packen und Twilight finden, wie ich es finde. Und unseren Podcast mögen.
Ja, das ist doch gut. Das unser Symbol ist ja das Möbiusband, ne? Mhm. Weiß gar nicht, habe ich mal in der Q&A-Folge was zu erzählen.
Ja, hast du.
Also, Enigma kommt ja eigentlich aus dem Griechischen.
So wie das Wort Philosophie.
Und bedeutet entgegen vieler Annahmen nicht Geheimnis, sondern Rätsel.
Mhm.
Was eigentlich auch ganz schön passt, denn die Enigma, die ich ja heute rausgesucht habe, ist die Chiffriermaschine, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis verwendet wurde.
Ah, hier ist doch hier was in Imitation Game mit Benedict Cumberbatch.
Ja, genau. Und da dachte ich, machen wir doch mal einen kleinen Deep Dive in die Historie der Enigma.
Wow, ist das was Geschichtliches?
Weiß ich gar nicht.
Surprising.
Nichts Genaues weiß man nicht. Also, ich habe mich in die Enigma eingelesen und ich muss sagen, sie übersteigt meinen Horizont.
Oh.
Ich habe kurz überlegt, ob ich diesen Mechanismus vorstelle, aber nein.
Okay.
Also, nein. Ich kann das ganz grob runterbrechen. Wer das elendig lang lesen möchte, kann sich gerne mal auf diversen kryptologischen und auch Bundesseiten, auf denen ich hier Recherche betrieben habe, da mal einlesen.
Mhm.
Aber das übersteigt meinen Horizont, da bin ich raus. Das Einzige, was ich sagen kann, ist im Prinzip, wenn man sich die Enigma jetzt mal vorstellt, dass sie aussieht wie eine Schreibmaschine.
Ja.
Und in einem 3-Walzen-System chiffriert mit einem Versteckungscode. Also es gibt noch so einen Kabelcode, der die Walzen miteinander verbindet, damit sie sich dann alle zeitgleich bewegen. Und da kann man dann verschiedene Schlüssel noch einstellen. Also man kann die Walzen halt gegeneinander verschieben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Gott bewahre, das kann mich gerne jemand korrigieren. Und das bedeutet, dass es bis zu über 1 Trilliarde verschiedene Möglichkeiten gibt,
wow,
einen Code zu erstellen.
Das ist bestimmt schwer zu entschlüsseln.
Genau. Arthur Scherbius hat die Enigma erfunden und hat die patentiert, und zwar schon in den 20er Jahren, weil tatsächlich im Ersten Weltkrieg schon Gedanken entstanden sind, es müsste doch mal einen besseren Chiffriercode geben als den man jetzt gerade hat, weil die waren so rudimentär, die Geheimbotschaften, also egal von welcher Nation übrigens, die hin und her geschickt wurden, wurden immer so schnell entschlüsselt, dass man es eigentlich hätte auch gleich lassen können.
Okay.
Und das war halt den Weltmächten zu der damaligen Zeit schon echt ein Dorn im Auge. Und dann haben die sich gedacht, naja gut, also irgendwie muss es ja anders gehen. Und dann hat Deutschland tatsächlich schon angefangen, während des Ersten Weltkriegs an Chiffriermethoden zu forschen, unter anderem auch halt Arthur Scherbius, der dann halt das Enigma-Patent angemeldet hat. Der hat das sogar so verrückt gemacht. Also der Klassiker, den ich ja jetzt gerade erzählt habe, ist ja der mit diesen drei Walzen, die gegeneinander gehen. Es gab später dann gegen Ende des Krieges nochmal eine Erweiterung auf vier Walzen. Er hat das System jetzt insgesamt 10 Walzen patentieren lassen.
Ach,
du musst dir erstmal überlegen, wenn 10 Walzen gegeneinander drehen. Himmel, Herrgott, nochmal. Also.
Naja, wenn das bei 3 schon irgendwie in die Trillionen geht, will ich wissen, wie das bei 10 Walzen geht.
Genau. Deswegen stammt das erste Enigma-Patent tatsächlich aus dem Jahr 1918. Da, wenn man jetzt historisch firm ist, was wir ja als Geschichtspodcast sind, weiß man ja, dass da der Erste Weltkrieg endete.
Ach so, okay. Phew.
Und jetzt war das natürlich ein Problem für Scherbius, weil jetzt hat er ja nun gerade für den Krieg ja eigentlich diese Chiffriermaschine entwickelt. Was macht man denn jetzt damit? Also hat er versucht, die ganze Maschine kommerziell zu verkaufen.
Wie verkauft man sowas kommerziell?
Ja, frag mich nicht. Also er hat auf jeden Fall verschiedenen großen Handelshäusern das angeboten, dass wenn es um wichtige Dokumente geht, die er verschlüsselt versenden könnte. Krux an der Enigma ist ja, dass derjenige, der das Dokument braucht, also in dem Fall eigentlich gut fürs Patent, auch eine Enigma braucht, der das sonst nicht entschlüsseln kann. Und auch das entsprechende Codebuch, weil du halt gucken musst, wie die Schlüsseleinstellungen sind, damit du halt das entsprechend dann nochmal durchwalzen kannst, damit dann wieder die richtige Nachricht hinten rauskommt. Ne?
Mhm.
Genau, jetzt kann man sich vorstellen, so wie du jetzt gerade schon da saßt, so, was soll man denn jetzt damit?
Genau, wer braucht sowas?
Ein Verkaufsschlager war es nicht.
Nee, vielleicht Regierung oder so, aber wenn die dann eins haben, dann haben sie eins. Die brauchen ja nicht mehr als eins. Oder zwei in dem Fall.
Ja, es ist die Frage, wofür, ne?
Ja.
Also zu Hochzeiten ist es tatsächlich so, dass insgesamt 40.000 Enigmas produziert worden sind.
Ja, okay, aber es ergibt Sinn. Wenn jeder, jetzt rein theoretisch, wenn viele Länder oder Regierungen Geheimdienst haben oder Undercover oder irgendwie sowas, wenn die jeweils zwei davon brauchen, dann kann man schon ein paar mehr produzieren.
Ja, es wurde vor allen Dingen später, also so wie du es gerade schon gesagt hast, ne, Regierungen könnten ja eigentlich gut was damit anfangen. Und die deutsche Regierung hat auch schnell das Potenzial für etwaige zukünftige Kriege erkannt.
Na,
oder den militärischen Nutzen vielmehr.
Mhm.
So, dass relativ schnell Marine und Heer mit Enigmas ausgestattet worden sind.
Ja.
Weil zu der damaligen Zeit, das ist ja nicht so wie jetzt hier, ne? So, wir sitzen hier mit Computern und können hier über Internet uns, ne, Internettelefonie und hast du nicht gesehen, uns unterhalten. Damals war der Funkverkehr nun mal das, ne?
Ja.
Enigma wurde halt dann mit dem Morsecode weitergegeben und das hat halt wunderbar funktioniert.
Mhm.
An der Stelle. So deswegen das auch die Häufigkeit erklärt. Denn wenn man jetzt mal überlegt, das Krasse oder was ja so die Innovation des Zweiten Weltkrieges war, wenn man das jetzt nun nennen möchte, war ja die U-Boot-Generation.
Mhm.
Das war ja ein neues militärisches Mittel, was ja so im Ersten Weltkrieg nicht eingesetzt wurde, weil es das ja einfach so in der Ausführung noch gar nicht gab. Und es musste natürlich dann jedes U-Boot mit einer Enigma auch bestückt werden. Was am Ende auch ganz lange die Vorherrschaft halt im Atlantik den Deutschen eingebracht hat, weil sie halt dadurch die U-Boote nicht singulär hatten, sondern richtig als Flotte einsetzen konnten, die halt unter Wasser die Angriffe getätigt hat.
Naja.
Und es gab auch tatsächlich so Befehle, sonst nicht Regenbogenbefehl. Das war tatsächlich so ein Sammelbefehl, wenn das rausgegangen ist an die U-Boote, dann hieß es selbst versenken.
Oh.
Enigma zerstören, selbst versenken. Weil das Wichtigste war natürlich, dass die Enigma nicht in die Hände der Feinde gerät.
Ja.
Weil dann könnte man ja dechiffrieren.
Mhm.
Und das wollte man ja nur partout verhindern. Denn die Enigma, und deswegen ist sie ja im Prinzip auch so berühmt, galt ja sehr, sehr lange Zeit als unknackbar.
Ja.
Und auch weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus galt sie als unknackbar, weil die Briten nämlich bis 1974 verschwiegen haben, dass sie während des Zweiten Weltkriegs in der Lage waren, die Enigma-Nachrichten zu knacken.
Ach, guck mal.
Deswegen zum Beispiel Alan Turing, und wenn ich mich recht entsinne, ist das nämlich derjenige, den Benedict Cumberbatch auch
darstellt.
Posthumen auch leider erst seinen ganzen Erfolg bekommen hat,
mhm,
weil er ja signifikant an dieser Entschlüsselung beteiligt war.
Mhm. Ich kenne Alan Turing nur im Zusammenhang mit dem Turing-Test.
Na, dann erzähl mal.
Ach so, es geht da um die Diskussion um Anthropologie-Frage, Unterschied Mensch-Maschine. Und der Turing-Test, das ist diese ganz alte Chat-Funktion, mit der du reden kannst und mehr oder weniger die dann antwortet, so wie die KI heutzutage, also die Anfänge von KI. Und der Turing-Test mehr oder weniger, wie kann man aufdecken, dass es halt eine Maschine ist im Gespräch. So, und wenn man das aufdecken kann, halt, dass das dann der Unterschied zwischen Mensch und Maschine deutlich wird. in der Diskussion. Und wenn eine Maschine das so sehr verheimlichen kann, dass sie eine Maschine ist, wo ist dann noch der Unterschied zum Menschen?
Ja.
Irgendwas in der Richtung, ganz grob.
Ja, aber das ist tatsächlich eine der Innovationen, für die er bekannt ist. Abgesehen davon, dass er den Code halt auch geknackt hat.
Ja, genau.
Da nochmal ihn näher drauf zu sprechen. Und es ist auch so, dass im Prinzip der Nobelpreis der Informatik nach ihm benannt ist. Also gerade im Feld der Informatik und das, was du ja diskutiert hast mit KI, das geht ja genau da rein.
Ja.
Ist ja so die Ikone, kann man fast sagen.
Ja.
So, genau. Kommen wir mal zur Enigma zurück. Also die ist dann in den 20er Jahren halt in die breite Masse getreten, gebracht worden, wobei die breite Masse die nicht haben wollte.
Nur eine kurze Frage. Also wenn du von breiter Masse sprichst, dann sprichst du innerhalb von Deutschland oder auch, ja, also weil wäre dumm, wenn irgendeine andere, ein anderes Land bezüglich dann auf den darauf folgenden Weltkrieg auch so ein Ding in der Hand hätte.
Ja, jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass das die Weimarer Republik oder beziehungsweise das Deutsche Reich zu der Zeit auch noch wirklich riesig war.
Ja, ja, ja. Aber so nur für mich im Verständnis, dass es nicht heißt von wegen, das wurde an verschiedene Länder verkauft, sondern es ist innerhalb dieser Region geblieben, damit die das halt auch benutzen können. Weil wenn die wissen, okay, der hat das jetzt auch an, jetzt mal, was hier nicht passiert ist, aber der hat das auch nach Großbritannien verkauft, dann können wir das Ding ja eh nicht mehr nutzen.
Ja, ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass wenn Interesse bestanden hätte, hätte er das gemacht, aber das war ja nicht so. Und die deutsche Regierung hat dann relativ schnell das Potenzial
der
Chiffriermaschine erkannt und hat dann die auch vom Markt genommen. Ne?
Ja. Also
hat dann auch wirklich hier Pull the Plug gemacht und gesagt, ja, die wird jetzt hier nicht mehr massentauglich verkauft. Wir wollen die gerne für uns nehmen.
Und die waren sich sicher, dass die nirgendwo anders gelandet ist. Nicht, dass der Turing im Endeffekt eigentlich nur so eine Maschine hatte.
Ja, also das spielt schon gleich noch eine Rolle.
Okay.
Genau, also die Enigma wurde dann halt weiterentwickelt entsprechend und dann die Reichswehr wurde dann halt tatsächlich offiziell damit ausgestattet, 1930. Genau, und insgesamt schätzt man halt, dass 40.000 Enigma-Maschinen dann produziert worden sind und dann halt entsprechend verteilt. Ne? Also, wie gesagt, gerade im Bereich der Kriegsmarine stellte die Enigma einen deutlichen Zugewinn dar, was die Strategiefähigkeit einfach angeht. Und deswegen war halt auch das die deutsche Marine gerade viele Jahre im Zweiten Weltkrieg so unschlagbar. Jetzt ist aber so ein bisschen da trotzdem die Frage, wie kam es jetzt zur Entschlüsselung? Beziehungsweise, kleiner Funfact, den ich noch vorher, weil will ich den jetzt schon erzählen?
Ich weiß es nicht.
Ja doch, ich glaube, ich will den erzählen. Tatsächlich ist die Enigma auch für Schleswig-Holstein relativ relevant.
Okay.
Denn im November 2020 wurde per Zufall eine Enigma-Maschine in der Geltinger Bucht gefunden.
Oh. In der Bucht? Wurde die angespült oder was?
Nee, es ist eigentlich so gewesen, dass es, also ich wollte jetzt schon Tiefseetaucher sagen, das ist aber für die Geltinger Bucht vielleicht ein bisschen
zu doll gedacht.
Ja, so, also es gab halt, also es, im Prinzip war es eigentlich eine WWF, weil das Ding ist, eigentlich sollten Geisternetze aus der Geltinger Bucht gefischt werden. Mhm. Das sind halt Fischernetze, die halt irgendwann mal von abgerissen sind und halt rumwabern da im Wasser.
Ja.
Und erstens super doll zum Plastikmüll zutragen und auch für Pflanzen, aber beziehungsweise für die Fische, die da leben, halt auch echt lebensgefährlich sind. Deswegen gibt es Organisationen, halt diese Geisterfische aus Seen, unter anderem der Geltinger Bucht und aus Gewässern, sagen wir es mal eher so. Geltinger Bucht ist ja kein See. Rauszufischen. Mhm. So. Und dabei haben die durch Zufall aus dem Boden halt eine Maschine rausgefischt, wo dann einer dachte so, hä, das sieht ja aus wie eine Schreibmaschine. Und dann haben die sich überlegt, also wenn die jetzt hier ist und die sieht so aus, das ist schon ein bisschen sonderbar. Also vielleicht ist das auch ein bisschen wichtig. Nehmen wir die mal mit. So, und dann haben sie den tatsächlich dem Archäologischen Amt Schleswig-Holstein übergeben. Und die haben dann festgestellt, dass es sich halt um Enigmas aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Also beziehungsweise um die eine Enigma. Jetzt habe ich den Plot-Twist schon ein bisschen weggenommen. Die sind dann ein paar Monate später nochmal in die Geltinger Bucht und haben dann in der Nähe von Schleimünde tatsächlich nochmal 5 weitere gefunden auf dem...
5?
Genau, 5 weitere.
Wow, krass.
Genau, das liegt nämlich daran, dass, ich habe ja gerade von diesem Regenbogenbefehl gesprochen, der wurde im Prinzip 1943 etabliert, als man merkte,
das jetzt wendet sich.
So eine leichte Kriegswende vielleicht.
Ja.
Wir müssen uns mal was überlegen, falls doch irgendwie in die Hose geht.
Ja.
So, und genau, dann haben die im April, also am 30. April 1945 tatsächlich diesen Befehl gegeben, Regenbogen. Das hieß, alle U-Boote, die es halt noch in Nord- und Ostsee gab, sollten sich selbst versenken.
Oh, krass. Genau. Musst du dir mal vorstellen.
Jetzt wissen wir aber auch, 30. April 1945, das war jetzt auch nicht mehr weit weg von der Kapitulation. Und es gab tatsächlich einige, die das eher so gemacht haben. Und dazu zählen nämlich auch die U-Boote in der Geltinger Bucht, dass sie das quasi vorbereitet haben. Das heißt, sie haben alles Relevante von Bord genommen, sind quasi selbst weggegangen. Also die Matrosen sind halt vom U-Boot weggegangen. Und es ist tatsächlich so, dass in der Geltinger Bucht 50 U-Boote sich selbst gesprengt haben. Dazu findet man Unterlagen und man hofft jetzt tatsächlich mit den Enigmas, die man halt gefunden hat, vielleicht, weil man nicht weiß, wo welches U-Boot abgeblieben ist in der Ostsee,
ja,
dass man die vielleicht jetzt verorten kann und dann vielleicht auch die Schicksale der Soldaten dann ein bisschen besser zuordnen kann.
Oh, wow.
Genau, also dass man es versucht, auf eine persönliche Ebene jetzt eher zu heben.
Mhm.
Genau, und die Soldaten, die halt quasi freiwillig von den U-Booten runtergegangen sind, sind dann halt in der Geltinger Bucht runter und die sind dann nach Flensburg gebracht worden und da wurden die dann verhaftet.
Na, okay.
Genau, waren dann erstmal in Kriegsgefangenschaft, bis dann klar war, was dann mit denen passiert. Aber so ist es halt dazu gekommen, dass wirklich eine große Überzahl an U-Booten in der Geltinger Bucht halt eigentlich zu finden sind. Aber man weiß gar nicht, wo. Und die Enigmas, die jetzt im November 2020 die erste da gefunden wurde und dann im Frühjahr 21, mhm, ist dann ja weiter mit dem Rest, und tatsächlich jetzt ein erster Indikator sind dazu, wie man diese U-Boote vielleicht verorten kann.
Das finde ich sehr spannend, weil so in meinem Verständnis die Geltinger Bucht halt nicht groß ist. Aber wenn das 50 U-Boote sind, dann hat das ja schon ordentliche Dimensionen, ne? Also deswegen, das einzuordnen finde ich gerade super schwer, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie dann 50 U-Boote reinpassen sollen, obwohl denn so klein ist die Geltinger Bucht gar nicht.
Oh, warte, jetzt muss ich mich mal kurz noch revidieren, es waren nur 20.
Okay, 20 ist immer noch, weil ich meine, so ein U-Boot ist ja wuchtig, da müssen ja Menschen reinpassen.
Ja, 50 waren die mit der in der Nordsee, das war 50 war die Gesamtanzahl, die sich selber versenkt hat.
In der Nord- und Ostsee?
Genau, die dem Befehl quasi gefolgt sind, einige sind dem nicht gefolgt, weil die dachten so, ist jetzt egal.
Was wollt ihr denn, ne?
Aber 50 sind dem Befehl gefolgt und 20 davon in der Geltinger Bucht.
Ja, dann musst du dir aber auch also in der Hinsicht wieder überlegen, das sind ja fast die Hälfte. Fast die Hälfte von denen, die diesen Befehl befolgt haben, waren alle in der Geltinger Bucht. Und das ist schon krass.
Ja.
Aber das wusste man vorher, dass das 20 sein sollen, aber man weiß einfach nur nicht, wo sie sind.
Ja, finde ich auch krass. Also es ist ja, also klar haben die unterschiedliche Größe, aber die werden ja so klein nicht gewesen sein.
Nein, wie gesagt, da müssen ja einige Leute draufpassen. Zusätzlich sind das noch, sind ja nennt man das Schiff, Kriegsschiffe, aber es sind halt Kriegsfahrzeuge. Also dementsprechend, die hatten ja nicht wenig auch an Bord. Dementsprechend müssen sie groß gewesen sein und dementsprechend ist es echt krass, dass 20 davon in der Geltinger Bucht rumgefahren sind.
Man versucht jetzt übrigens diese Enigma-Chiffriermaschinen auch zu konservieren, weil die natürlich jetzt, ja, die lagen ja Jahrzehnte, ne, vor acht, also, na gut, 5 Jahre, 75 da noch, aber jetzt ja mittlerweile 80 Jahren ist ja der Weltkrieg zu Ende gegangen. Und das ganze Salzwasser erodiert natürlich das ganze Metall. Und jetzt sind die tatsächlich hier im Schloss Gottorf, in der archäologischen Standsabteilung, damit beschäftigt, genau, in Schleswig, damit beschäftigt, die zu restaurieren.
Oh, krass. Ja, cool, das ist echt interessant.
Vielleicht kann man demnächst mal eine Enigma-Maschine in Schleswig bewundern.
Ja, wenn das Schloss Gottorf wieder öffnet.
Nach der 4 Jahre dauernden Restaurierung.
Genau. Ja, cool.
Genau, ich habe ja schon ein bisschen was zum Mechanismus erzählt und dem kleinen Funfact, warum die Enigma auch für Schleswig-Holstein, abgesehen von uns natürlich, so relevant ist. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Ja, ich weiß. Wir gehen einfach weiter.
Jetzt ist ja so der große Coup der Briten und auch des Alan Turing, über den wir ja gerade gesprochen haben, ist ja die Geschichte, dass sie ja in der Lage waren, die Enigma zu dekodieren, obwohl sie ja als unknackbar galt. Und das ist vor allen Dingen auf Marian...
Du und Namen, ne?
Rzewski zurückzuführen, der nun ein Pole ist.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass der französische Geheimdienst schon lange versucht hat, also auch schon quasi zu dem Zeitpunkt, als die Enigma als Patent angemeldet wurde und ja noch frei verkäuflich auf dem Markt war, die zu dechiffrieren. Da sind sie ein bisschen dran gescheitert und haben sich dann so gedacht, gut, können wir unsere Arbeit auch ein bisschen laufen lassen, also hier weitergeben. Vielleicht schafft es ja irgendein anderer. So, und dann haben sie tatsächlich ihre Erkenntnisse, die nicht so immens groß waren, an die Briten weitergegeben und an Polen. Und die Briten, keine Idee. Aber die Polen, die waren in der Lage, tatsächlich so einen Grundstock an Enigma-Dechiffrierung bzw. Entschlüsselung vorzunehmen. Denn, Plot Twist, den du vorhin erwähnt hast, in Polen ist 1932 eine legal gekaufte kommerzielle Enigma-Maschine zugespielt worden.
Aha.
Und aufgrund dieser Tatsache, also die Enigma, die kommerziell verkauft wurde, war natürlich nicht identisch mit der, die verwendet wurde,
ja,
aber natürlich sehr ähnlich. So, das heißt, man konnte mit der schon guten Grundstock arbeiten.
Ja.
Und dadurch, Marian Rejewski war tatsächlich gut daran beteiligt. Und jetzt, wie der Zufall es so will, ein Monat, bevor es zu den Blitzangriffen auf Polen kam, also im Juli 39, haben sich tatsächlich die Briten und die Polen nochmal in einem Geheimtreffen zusammengesetzt und die Polen haben den Briten halt ihre Ergebnisse zugespielt.
Ja.
Und aufgrund dieser Grundlagenarbeit, die die Polen halt geleistet haben, war dann das Team von Alan Turing in der Lage, die Enigma zu entschlüsseln.
Ja, siehste, also ich meine, ich will jetzt nicht runterspielen, was er geleistet hat, ne? Aber die Polen sollten eigentlich auch ein bisschen mehr Anerkennung dafür kriegen, was sie da geleistet haben.
Genau, das ist nämlich ganz lange nicht passiert.
Ja.
So, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und ganz lange war es dann so, nachdem dann in den 70er Jahren, habe ich ja gerade erzählt, bis 74 haben ja alle auf der Welt gedacht, die Enigma wäre immer noch unentschlüsselt. Deswegen auch diese Wahnsinnsgeschichte mit dieser Regenbogengeschichte, dass sie dann nochmal die 20 U-Boote versenkt haben. Weil Ziel war es ja, die Enigma eigentlich zu zerstören.
Ja, so. Dafür zu sorgen, dass sie keiner in den Rabe kommt.
Genau, weil ja bis zum Ende des Krieges die Deutschen dachten, wären ist nicht geknackt.
Ja, genau.
Und das haben ja auch nach dem Weltkrieg noch jahrzehntelang die ganze Welt gedacht, dass diese Enigma nicht geknackt wurde.
Mhm.
Dass eine Geheimbotschaft ist, die quasi immer noch sicher ist. Und genau, dadurch ist ja Alan Turing dann bekannt geworden, dass sie dann ja im Bletchley Park, wo die dann ja saßen, da in ihrer Hood 8, Baracke 9, dann das Ganze ja dechiffriert haben. Das ging übrigens auch nur, weil sie im Mai 41, also es hat schon auch noch eine Zeit gedauert,
ja.
Mai 41 ein deutsches U-Boot mit Wasserbomben, das U-Boot 110, beschädigt haben. Und die Besatzung ist von Bord gegangen, ohne die Enigma zu zerstören, weil der Kapitän dachte, dieses U-Boot geht eh gleich unter.
Uh-oh.
Muss ich mich also nicht drum kümmern. Und dann waren alle weg und dann stellte man fest, oh shit, das Ding schwimmt. Das geht gar nicht unter. Und dann haben natürlich die Briten die Chance genommen und sind da rein und konnten dann tatsächlich eine Enigma mit dem Dreiweizensystem sicherstellen und die zugehörigen Codebücher.
Oh.
Genau, sodass sie dann im Mai 41 beziehungsweise kurz danach im Sommer dann in der Lage waren, die Enigma also zu entschlüsseln und dann mitzulesen, weil der Turing dann die entscheidende Arbeit an der Stelle da geleistet hat. Aber tatsächlich nur auf Grundlage dessen, dass die Polen den Grundstock geliefert haben.
Ja, das muss erwähnt sein.
Auch wenn wir hier ein Entertainment-Podcast sind, so akkurat wollen wir nochmal sein.
Das schließt sich ja nicht aus.
Nö, das stimmt. Also ich versuche schon hier nicht nur Müll zu erzählen, das ist schon...
Ich wollte gerade sagen, und ich meine, wir versuchen ja häufiger entertaining zu sein, aber trotzdem bei den Tatsachen zu bleiben.
Mhm, genau. So, jetzt ist es so, jetzt hatten sie ja gerade die Enigma geknackt, ne? Was hat die deutsche Wehrmacht gemacht? Hat nochmal ein besseres Modell auf den Enigma auf den Markt gebracht.
Oh ja, das ist sehr wohl clever, ne? Also das wäre ja dumm, wenn sie es nicht täten.
Ich glaube, das war eh geplant, weil man das ja auch weiterentwickeln muss. Wenn der ja Weiterentwicklung nicht gegeben hätte, dann hätte man es ja nicht gewusst, weil, wie gesagt, galt ja als unknackbar. Aber sie haben tatsächlich dann im Herbst bei 41 eine Enigma mit 4 Walzen quasi ausgerollt. Haha, unstandard.
Wow.
Und genau, das heißt tatsächlich waren die Briten an der Stelle dann schon wieder taub.
Ja,
also sie haben doch schon, also konnten schon wieder nicht entschlüsseln.
Ja, also aber was die Deutschen an der Stelle richtig gemacht haben, weil mich erinnerte das gerade daran, von wegen die Titanic sei unsinkbar, weißt du? Wenn du davon ausgehst, dass etwas unmöglich ist, dann wird es irgendwie doch möglich gemacht durch irgendwelche anderen Quellen. Und dass die Deutschen wahrscheinlich, während sie die eine mit den drei Walzen hatten, haben die wahrscheinlich schon an der Weiterproduktion oder an der Ausveränderung und der Verbesserung des
Weiterentwicklung,
genau, gearbeitet, sodass sie dann relativ kurzfristig danach die nächste rauslassen konnten, weil sonst hätten die ja gar keine Zeit gehabt. Hätte ja noch gedauert, genau, wenn sie dann erst angefangen hätten.
Genau. Jetzt war es ja so, dass die Deutschen haben ja nie mitgeschnitten, dass die Briten dann mitgehört haben
eine
Zeit lang. Ne? Also die haben ja gar nicht gecheckt, dass sie die, also die Enigma 3, nennen wir sie mal jetzt, also ich glaube, die heißt sogar M3, mit den drei Walzen geknackt haben, weil die Nazis ja auch nicht wussten, dass die Polen ja die Enigma hatten. So, also die ganzen Ausmaße dahinter kannten sie ja an der Stelle gar nicht.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass ja aufgrund der Tatsache, also klar kannst du das System weiterentwickeln, aber es gibt ja doch Parameter, die verändern sich da nicht, ne?
Ja.
Und am Ende des Tages ist es so, dass eigentlich eine Sache der Enigma und die deutsche Gründlichkeit von Regelmäßigkeit den Briten in die Hände gespielt haben, dass sie die Enigma dann am Ende auch mit den 4 Walzen relativ zügig dechiffrieren konnten. Und zwar die eine Tatsache ist bei der Enigma nämlich, dass ein Buchstabe nie mit demselben Buchstaben chiffriert wird. Also ein A ist niemals ein A, es ist immer ein anderer Buchstabe.
Mhm.
Und dass die Deutschen, da muss man, aber da habe ich auch gedacht, das ist ein bisschen hohl gewesen, jeden Tag den Wetterbericht enigmatisch verschlüsselt weitergegeben haben. Ja, weil klar, also und also am Anfang war es auch noch so, da haben die alle 3 Monate nur diese Weizengeschichte geändert. Am Ende des Tages war es dann so, dass tatsächlich immer um Punkt Mitternacht wurde die Weizen geändert. Es war also jeden Tag eigentlich ein neuer Code.
Ja.
Aber so ein Wetterbericht, ne? Ja, das Wetter wiederholt sich halt, ne?
Ja, der Wetterbericht ist ja auch bekannt. Also es ist ja nichts, was man verschlüsseln muss.
Genau. Und aufgrund der Tatsache, dass es dann halt diesen täglichen Wetterbericht gab, den die Briten dann halt abgefangen haben und man ja wusste, da gibt es immer wieder wiederkehrende Wörter zum Sonnenschein, Regen, Wolken, Wind, hat man halt dann aufgrund der Tatsache, dass man ja schon einmal entschlüsseln konnte, mit den Informationen dann halt auch die letzte Enigma knacken können.
Sad. Also das wäre nicht nötig gewesen, das Ding. Das Wetter.
Genau.
Oh Gott, das Wetter verschlüsselt ist. Das darf keiner erfahren, dass die Sonne scheint.
Da habe ich auch gedacht, warum macht man das denn? Also.
Naja, vielleicht war das für die auch, also auf der anderen Seite, mehr oder weniger so eine Absicherung, von wegen jeder weiß, dass das Wetter als erstes gesendet wird, dass es dann auch nicht falsch dekodiert werden kann.
Ja, gut, okay, das wiederum macht sogar Sinn. Mhm. Also, weil ja der Empfänger ja auch den Schlüssel erstmal wieder richtig einstellen
muss. Richtig, genau. Und wenn das Wetter ist so eine sichere Sache an der Stelle. Ist aber natürlich dann auch die Achillesferse im Endeffekt.
Mhm.
Basierend aber auf dem Wissen, dass die halt schon mal was entschlüsselt haben. Aber wenn die Nazis nicht wussten, dass das schon entschlüsselt wurde bei der ersten Maschine, bei der vorherigen Version, dann hatten die gar nicht die Sorge, dass es bei dieser Version passiert.
Genau.
So, also dementsprechend war für die gar nicht die Frage. Also ich meine, natürlich konnten die dann sagen, von wegen, wir schicken dir den Wetterbericht zur Absicherung, dass du die richtigen Einstellungen hast.
Ja. Es ist auch tatsächlich so, dass einige Maschinen nach Ende des Zweiten Weltkriegs, weil ja verschiedene Besatzungen halt da waren und man ja, wie gesagt, Empfänger und Sender brauchte, auch in einigen Ländern geblieben sind. Und weil man ja von der Unknackbarkeit der Enigma noch bis 1974 ausgegangen ist, einige Länder tatsächlich auch noch benutzt haben.
Oh, schade.
Ja,
oh, schwer, ne? Das ist natürlich ungünstig.
Ja, und bis, also, und da hat ja Churchill seine Leute da aus Bletchley Park, die das hier entschlüsselt haben, immer ganz doll gelobt, weil das tatsächlich eine Meisterkunst an Kriegsführung war, muss man fast sagen, weil es gab einen einzigen Maulwurf in dem ganzen System.
Ja.
Ein Spion haben sie in der ganzen Zeit ein Ding festgemacht und das war noch einer für die Russen. Also es hat für die Sowjetunion halt an der Stelle gar keinen interessiert, weil halt kein Deutscher das jeweils infiltriert hat als Spion. Und die haben halt auch nicht gequatscht. Also es war halt wirklich, bis 1974 hat halt die ganze Welt gedacht, die ist halt nicht geknackt worden.
Krass. Das würdest du heute nicht mehr hinkriegen, glaube ich.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das richtig krass, dass die so diesen Ehrenkodex so in sich hatten, da wirklich nichts zu erzählen.
Ja, weil am Ende hatten sie ja eventuell auch gar nichts mehr zu verlieren, ne?
Naja, eben.
Dass sie dann einfach hätten sagen können, ja übrigens, weißt du, was wir geleistet haben? So, da weißt du, so 20 Jahre später über so ein Pint in der Bar, sitzt du da und sagst du, übrigens, so und so lief das.
Genau. Ja, nee, ist bis 1974 nicht passiert. Wir haben wirklich dicht gehalten.
Was?
Und dann haben die Briten das quasi bekannt gegeben.
Übrigens, wir haben die ganze Zeit deine schmutzigen Nachrichten gelesen, du Perversling.
Ja, wir wussten Bescheid. Also das war tatsächlich auch so und deswegen ist die Enigma, also zum einen, weil sie halt so eine krasse Chiffriermaschine war, ist sie in die Geschichte eingegangen, aber halt auch dann hat halt Alan Turing posthumen ja auch so viel Ehrung noch erhalten, weil also er hat ja erstmal diese Turing-Bombe da ja entwickelt, die ja fast im Gleichtakt die Nachrichten entschlüsselt hat, wie die reingekommen sind. Und diese Wendung bei den Briten hat halt dafür gesorgt, dass im Zweiten Weltkrieg, der halt deutlich schneller zu Ende ging, als man gedacht hätte.
Ja.
Weil im Prinzip durch auch dieser D-Day, ne, mit der Landung in der Normandie nur möglich war, weil die ganzen U-Boot-Positionen kannten und halt komplett rumgefahren sind, sodass keiner die halt erwischt hat, bevor sie halt dann in der Normandie gelandet sind.
Dass sie nicht abgefangen werden konnten.
Genau, also man vermutet eigentlich, wenn die Enigma nicht geknackt worden wäre, wäre das Kriegsende immer noch so gekommen, wie es ist, aber es hätte wahrscheinlich deutlich viel mehr Jahre gedauert.
Boah.
Und vermutlich wäre die erste Atombombe auch auf Deutschland gefallen und nicht auf Japan.
Boah, das musst du dir mal vorstellen.
Ja. Und nur weil jetzt im Nachklapp so dann rausgekommen ist, dass die Briten in der Lage waren, die Maschine doch schon 1942 zu dechiffrieren und entsprechend dann 3 Jahre mitzulesen, was die Deutschen da an Intel kommuniziert haben, sie den Krieg im Prinzip so frühzeitig beenden konnten, wie er dann beendet wurde.
Wo man ja sagen muss, 3 Jahre ist echt immer noch eine lange Zeit, ne?
Ja.
Das ist auch nicht wirklich begreifbar, was da für ein Chaos herrschte in dieser Zeit, in allen Ländern, die das betraf.
Ja.
Krass. Naja, Gott sei Dank.
Ein Hoch auf die Polen, die das möglich gemacht haben.
Ja.
Die Briten dann am Ende.
Ja, also obwohl da ja auch, weißt du, hätten die nicht wäre denen nicht diese kommerzielle Maschine in die Hände gespielt worden, dann hätte das halt auch nicht geklappt. Da muss ja echt ganz viel miteinander zusammengespielt haben, damit das, also wenn man sich die Kausalitäten zwischen den Dingen anschaut, da denkt man so von wegen, ja, Gott sei Dank ist das passiert und Gott sei Dank ist das passiert, weil das hätte auch nicht passieren können.
Ja, und auch dieses Geheimtreffen da, ne, das fast stattgefunden hat, einen Monat bevor Polen überfallen wurde. Stell mal vor, die hätten sich einen Monat später treffen wollen oder der hätte gedacht, hier, nö, komm, hier, Sommer, gehen wir gleich rein. Also, das war schon glückliches Timing, was da passiert ist.
Ja, Gott sei Dank. Hat ja trotzdem noch lange genug gedauert.
Genau, also wie gesagt, nicht, dass die Enigma, also die Chiffriermaschine, jetzt tatsächlich der Namensgeber für unseren Podcast war. Wir haben uns natürlich eher an dieser griechischen Geschichte aufgehalten mit Geheimnis-Rätsel, weil wir schon fanden, dass das ja gut zu dem Thema unseres historischen Podcastes.
Ich will, dass du immer noch den Plural des Majestates benutzt.
Ja, wir sind eins.
Sind wir.
Ja, ist unser Podcast.
Mhm. Bist du fertig?
Ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe mit dem Satz, wenn ich ehrlich bin.
Naja, nicht, dass das unser Namensgeber war. Also die Maschine war nicht unser Namensgeber.
Ja.
Aber es passt trotzdem in unser Konzept.
Richtig. Und ich finde auch eigentlich ein ganz schönes Thema jetzt für die 100. Folge.
Ja.
Ein Name und viele Rätsel.
Besonders in meinem Gehirn.
Aber du wolltest noch was erzählen.
Ja, ich wollte dir nämlich noch jetzt mit Blick auf unsere 100. Folge, wir haben bei Apple Podcast, haben wir tatsächlich schon mal eine Rezension bekommen. Wusstest du das?
Nee, das ist ja so dein Mädchen, deswegen verfolge ich das nicht. So, jetzt bin ich gespannt.
Ja, da bin ich halt auch zufällig drüber gestolpert. Ich hatte es vorher auch nicht gesehen.
Aber nur die eine, ne?
Es gibt tatsächlich, ich hoffe, dass ich die jetzt auch finde, eine Rezension, die uns gegeben
hat. Hast du keine E-Mail-Benachrichtigung zugekriegt?
Nee, habe ich nicht. Ich habe keine E-Mail-Benachrichtigung dazu gekriegt. Und jetzt muss
wir noch andere Plattformen haben, die uns rezensiert haben und wir wissen nichts davon.
Ja, das kann absolut sein. Aber genau, das ist hier von vor 10 Monaten. Vor 10 Monaten wurde die schon abgegeben. Wir haben übrigens eine insgesamte Bewertung von 4,6 von 5 Sternen.
Oh.
Und es haben unschlagbare 5 Leute haben uns bisher bewertet. Und da hat.
Ich bin stolz drauf.
Vor 10 Monaten hat jemand uns 5 Sterne gegeben mit der Überschrift erfrischend und mit der Bewertung super Podcast, spannende Themen und erfrischende Stimmen, wirklich entspannend und spannend.
Oh, war irgendwie schön.
Damit wollte ich unsere 100. Folge einmal beenden, auf dass wir weiterhin erfrischend sind.
Erfrischend, spannend, entspannend. Entspannend, spannend.
Dass wir erfrischend, entspannt, entspannen und spannend dabei bleiben.
Oder sagen?
Das ist doch total schön, dass da jemand uns sich die Zeit genommen hat, uns eine Nachricht zu hinterlassen.
Ich meine, wir haben ja auch schon mal sehr liebe Rezensionen, also beziehungsweise DMs über Instagram gekriegt.
Ja, genau. Das war so, das haben wir schon mal erlebt. Aber dann bin ich irgendwie bei Podcast gewesen, bei Apple Podcast und bin dann guck so, Moment mal, was ist das denn? Ja.
Ja, nett. Danke.
Vielen Dank dafür.
Das finde ich ist ein schönes Ende.
Genau. Auf die nächsten 100.
Genau. Kleiner Teaser, den ich an der Stelle schon mal setzen möchte. Wir haben ja schon erzählt, 5-jähriges Jubiläum und so. Wir werden uns auch mal dieses Jahr wieder in eine Bonusfolge wagen. Also es wird ein Mühe mehr Content von uns geben. Also wer es nicht erwarten kann, vor Weihnachten kommen wir mit einem Double Feature.
Yay.
Und bis dahin.
Auf Wiedersehen.
Zwei Wochen.
Bye.
Enigma.
Ach, verdammt, nee. Nee, diesmal war ich es definitiv. Ich war zu langsam.
Die Synchro schon gesehen, als du es ausgesprochen hast, merkte man schon, nein.
Ja.
Nee, funktioniert.
Nee, das funktioniert tatsächlich. Die Synchro ist im Moment ein bisschen besser, als sie sonst war.
Ja, finde ich auch.
Ja. Schön. Alles klar. Tschüss, Leute.